Wer redet, ist nicht tot.
Ende 2018 hat die Berliner Taz angefangen, die Hintergründe des sogenannten Hannibal-Netzwerks zu veröffentlichen. Die Reporter, die diese Recherche betrieben haben und immer noch betreiben, sind Sebastian Erb, Alexander Nabert, Martin Kaul und Christina Schmidt. Anfang April 2019 habe ich Christina und Martin in der Taz besucht und mir diese abenteuerliche Geschichte erzählen lassen.
Wie seid ihr überhaupt auf diese Spur gekommen?
Das fing alles an mit einer Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern. Damals hatten wir gehört, dass die Bundesanwaltschaft groß angelegte Razzien gemacht hat. Also die ist dort zu 5 oder 6 Leuten. 2 davon wurden verdächtigt. Gegen die wird auch immer noch ermittelt, dass sie geplant haben sollen, Leute aus dem linken Spektrum letztendlich zu töten. Also es ging um Politiker, Aktivisten. Also der Vorwurf war, dass sie schon richtig Todeslisten angelegt haben sollen, um dann eben an einem bestimmten Tag X loszulegen. Und das besonders Interessante damals war, dass das BKA diese Durchsuchung gemacht hat, ohne die Behörden im Land einzuweihen. Also der Innenminister hat unmittelbar davor erst davon erfahren im Land und die Polizei wurde überhaupt nicht mitgenommen. Denn diese Männer, die kommen alle genau aus diesem Milieu. Also die Vorwürfe richten sich gegen einen Polizisten und gegen einen Anwalt, aber in deren Umfeld sind lauter weitere Leute vom SEK, von LKAs, die arbeiten in Behörden. Und das hat eben damals dann schon gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden letztendlich den lokalen Polizisten misstrauen und deswegen das erstmal ohne sie machen. Und das hat unser Interesse geweckt. Also das war so.
Wie viele Leute reden wir da? Also wenn das Misstrauen der Sicherheitsbehörden so groß ist, wie viele Menschen waren da betroffen bei dieser Razzia? Also an wie viele richten sich diese Vorwürfe?
Also diese Vorwürfe richten sich tatsächlich nur an 2 Leute. Die sind aber nicht ganz alleine, sondern die sind Teil eines größeren Netzwerks. Also das sind Männer, die sich in Chatgruppen miteinander vernetzt haben. Da reden wir so ungefähr um 30 Leute aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber eben so Polizei und Ärzte, Soldaten sind dabei. Reservisten, Anwälte, Leute, die in Behörden Zugang zu Informationen haben, solche. Und was diese Männer verbindet erstmal ist, dass die sich auf den Tag X vorbereiten, also auf bestimmte Katastrophen. Also das kann ein Sturm sein oder ein Stromausfall.
Ach so, das ist gar nicht weiter definiert, weil das habe ich mir nämlich auch notiert, dass ich unbedingt mal wissen will, was ist eigentlich dieser Tag X?
Tag X, wir raten alle, was es sein könnte, aber es gibt viele Optionen. Was stellst du dir denn so vor?
Systemapokalypse, ne? 2008 war das der Zusammenbruch des Geldsystems, heute ist es dann wahrscheinlich irgendwas mit Flüchtlingen, oder?
Könnte so gut sein, also Geldsystem ist schon mal nicht ganz verkehrt, also viele lesen zum Beispiel auch, ich sag mal, häufig geht das auch in so ein bisschen verschwörungstheoretischen Bereich. Also da gibt es Geld, Zinskritiker, ne? Da ist man dann auch ganz schnell bei, wer ist eigentlich zinstechnisch an allem schuld und diese.
Ja, am Ende war es immer der Jude, ne?
Das sehen dann nicht alle so, aber manche schon. Mhm. Und das heißt also, wir haben erstmal eine große Verunsicherung, ich würde sagen auch eine männliche Verunsicherung. Leute, die haben irgendwie Angst, haben Angst gekriegt 2015, ja, und das kann man jetzt erstmal ernst nehmen. Also da war die große Flüchtlingswelle und dann haben die irgendwie Angst gekriegt, dass ihr Staat sie nicht beschützen kann. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Christina ist aus Mecklenburg-Vorpommern selbst, ich nicht. Es war für uns auch interessant, so mit diesen doppelten Perspektiven auch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs zu sein. Ich fand zum Beispiel spannend, tatsächlich in diesen Landstrichen unterwegs zu sein und zu sehen, wie der Staat sich da ja auch zurückgezogen hat. Also du hast einen Staat, wo die Krankenhäuser abhanden gekommen sind, die Rathäuser, wo du Kreisgebietsreformen hast, wo die Bushaltestellen langsam wegbrechen, wo die Frage ist, wo ist eigentlich der Arzt? Also das ist so erstmal ein Ambiente, das kann man ja auch erstmal wahrnehmen, ja. Und dann Leute, die sagen, wir machen uns jetzt bereit, wir wollen jetzt auf alles gefasst sein.
Das heißt, für die sieht es sowieso schon so aus, als wäre das System kurz vor dem Verschwinden.
Oder de facto ist es das auch manchmal, ja. Und wenn jetzt, also gut, dass jetzt ausgerechnet tausende Muslime plötzlich in Mecklenburg-Vorpommern aufräumen, das glaube ich persönlich jetzt nicht. Mhm. Aber das heißt, ich glaube, das ist so der Nährboden für die Frage, wo kommt das eigentlich her? Und dann gibt es diese Szenarien von Tag X, die, glaube ich, ganz unterschiedlicher Art sein können. Zum Beispiel der G20-Gipfel in Hamburg hatte ja auch durchaus anschaulich hohe Flammen zwischendurch im Repertoire. Also da ging ja auch viel kaputt. Ich denke, das ist ein Szenario, was sich manche als so ein Tag X-Szenario bildlich vorstellen. Oder die Proteste in Paris, die Gelbweste. Also es sind jedenfalls so Momente, an denen man sowas erinnert, ne? Ja. Und dann ist die andere Frage, gibt es das auch als sozusagen in der Vorstellung ein endgültiges Bürgerkriegsszenario. Jetzt an die Waffen, Jungs, ja, und wer beschützt uns eigentlich? Oder eine noch weitergehende Frage, gibt es möglicherweise in rechten Kreisen, dazu bringt uns später, da müssen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, Franco A., bringt uns, ist es möglicherweise eine Option, als False Flag getarnte Terrorattentate zu inszenieren? Dafür haben wir jetzt den Beleg nicht, aber die Fragen sind da. Ist das möglicherweise eine Strategie, ja, von Rechten, um auf einen solchen Tag X hinzuarbeiten? Das war also alles so ein bisschen der Kontext. Und was natürlich das Interessante für uns war, war zu sehen, Mensch, da hängen Leute mit drin, die müssen eigentlich von Behörden wegen dafür darauf achten, dass die Behörden funktionieren, um uns an so einem Fall zu schützen und nicht selber Mücke machen und sich gegen die Behörden zu stellen.
Habt ihr mit den Leuten, die in diesen Netzwerken organisiert sind, auch selber reden können? Also waren die irgendwie zugänglich? Wolltet ihr das überhaupt?
Wir wollten das ganz unbedingt, aber jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach, als Taz-Reporter anzukommen in einem tendenziell erstmal eher rechteren Milieu. Also es ging ja wirklich um den Vorwurf, also das ist ja Rechtsterrorismus, ne? Wenn dort Leute planen, Menschen aufgrund ihrer politischen Gesinnung zu liquidieren, war immer der Begriff, der dann kursierte. Das ist ja ganz klar Rechtsterror. Und dann ist es natürlich erstmal nicht so naheliegend, mit der Taz darüber zu reden. Wir haben uns aber tatsächlich dann die Mühe gemacht, dass wir dort einfach vor Ort viel unterwegs waren. Also wir sind dann wirklich von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort gefahren und haben eben die einzelnen Leute, von denen wir erfahren haben, dass sie Teil dieser Chatgruppen sind, die haben wir besucht und haben eben Fragen gestellt. Und es gab einen ganz interessanten Moment, dass sie sich sehr schnell unverstanden gefühlt haben. Also es kursierte wenige Tage, nachdem diese Razzia bekannt wurde, kursierte ein Begriff, und zwar Prepper. Das kommt einfach aus dem Englischen to be prepared, also vorbereitet sein. Und das ist eben so eine Bewegung von Leuten, die sich auf Katastrophen vorbereiten.
Klopapier für ein Jahr im Keller.
Exakt. Haben. Und die findet man ja irgendwie erstmal so ein bisschen drollig, ne? Also, dass man irgendwie sagt, haha, das ist ja witzig, vielleicht auch ein bisschen verrückt, ein bisschen Spinner. Und die haben sich eben unverstanden gefühlt. Und das wurde dann zusammengemengt mit diesem Begriff Rechtsterrorismus. Und plötzlich waren sie eben rechtsterroristische Spinner. Und das macht natürlich schon mit den Leuten, die davon betroffen waren, dass sie auch einen gewissen Redebedarf haben. Und dadurch haben wir dann mit der Zeit einen Zugang gekriegt. Also wir sind sehr oft wiedergekommen und mussten uns natürlich das Vertrauen von Leuten dort erarbeiten, dass wir denen zeigen mussten, dass wir wirklich wissen wollen, was sie machen. Ja. Also dass wir eben nicht einfach nur sagen, hey, ihr spinnt ja, weil ihr habt jetzt Angst davor, dass irgendeine Katastrophe kommt. Warum vertraut ihr nicht auf den Staat? Ihr seid ja doof, haha. Das hat natürlich eine Weile gedauert, aber das hat uns dann in Milieus reingeführt, die für uns, glaube ich, eine große Herausforderung waren, weil das oft Menschen sind, auf die wir getroffen haben. Wenn man dann dort so eine klassische rechtsextreme Definitionsleiste anlegen würden, dann erfüllen die Kriterien. Also es dauert nicht lange, bis man dort Leute findet, die Waffen-SS verherrlichen, die sich in klassischen rechten Milieus bewegen, in der Form, dass sie beispielsweise bestimmte Literatur lesen von Verlagen, die auf dem Index stehen und die,
aber nett sind sie trotzdem.
Aber nett sind sie trotzdem.
Das ist ja das Fatale.
Na, aber es ist eben auch das Interessante, weil das dann eben, also wir mussten uns ganz klar abbringen, okay, nach einer Definition könnte man die jetzt eindeutig als rechtsextrem bewerten, aber gleichzeitig ist es so, die Bundesanwaltschaft, die ermittelt gegen diese Männer in Mecklenburg-Vorpommern seit fast 2 Jahren inzwischen. Sie haben immer noch keine Anklage zustande gebracht. Das heißt, die bemühen sich auch. Und wir wollten natürlich wissen, warum eigentlich. Weil ja erstmal, da sind Männer, die sich geheim verabreden. Sie sollen dort von Todesplänen geredet haben. Die haben sich auch mal darüber unterhalten, ob man nicht Bundeswehr-Trucks nutzen könnte, um dann eben in so einem Katastrophenszenario einfach durchfahren zu können, durch jede Straßensperre und so die Leute abzutransportieren. Die haben sich Depots angelegt, wo sie Geld dafür gesammelt haben, um gemeinsam Nahrung zu kaufen, um Treibstoff zu kaufen. Keiner will irgendwas von Waffen wissen, wenn man sie fragt. Aber sie sind alle ausgebildete Schützen, entweder beruflich oder in ihrer Freizeit. Die sind auf Schießständen unterwegs, mehrere von denen haben irgendwelche Geschichten, dass ihre Waffen nicht ordentlich lagern oder dass sie überhaupt erst so Berechtigungskarten haben, die sie irgendwie nicht auf so ganz sauberem Weg bekommen haben. Also das ist schon alles irgendwie ein komisches Milieu, in dem man sich da drin bewegt.
Ist das ein verschrobenes Hobby, das dieses komische Milieu hat, oder ist das wirklich ernst zu nehmen?
Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen, auch wenn man da schon so länger drin hängt, oder gerade wenn man da länger drin hängt, versuchen, immer stark zu differenzieren, ne? Also wir lachen immer ein bisschen über die Reaktion, wenn Leute wie zum Beispiel auch der parlamentarische Staatssekretär Tauber im Verteidigungsministerium wurde dann damit zitiert, dass er eine Referenz auf seine Oma gemacht hat, die nur Ravioli-Dosen gesammelt hat und die sollte man doch nicht gleich für eine Prepperin halten und so weiter. Wir lachen dann deshalb, weil wir sehen, dass auch die Reichsbürgerszene ganz lange nicht ernst genommen wurde. Ja, also da haben auch immer alle gesagt, das sind doch komische Spinner. Und weil wir glauben, dass man diejenigen, die mit Waffen hantieren, die in diesen, sagen wir mal, klar strittigen Milieus unterwegs sind, dass man die schon auch ernst nehmen sollte, auch wenn die Literatur lesen, die ansonsten nicht der Durchschnittsdeutsche liest. Aber gleichzeitig wollen wir nur wirklich Peter Taubers Oma nicht an den Kragen. Ja, weder früher noch heute noch, also es ist ja nur Gott weiß nicht verboten, sondern auch ganz schlau, wie wir neulich beim Stromausfall in Treptow gesehen haben, ja, wenn man ein bisschen vorsorgt und so. Also das heißt, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden, ein bisschen gesunde Vorsorge zu betreiben oder auch viel gesunde Vorsorge. Das ist ja alles völlig erlaubt und völlig in Ordnung. Und dann gibt es aber die Momente, wo sich das verselbstständigt, ne? Und wo so, ich sag mal, das Vertrauen in den Staat grundsätzlich in Zweifel gestellt wird oder Bürgerkriegsfantasien entstehen, ne? Und spätestens an der Stelle sehen wir zum Beispiel auch in anderen Ländern außerhalb Deutschlands wird das auch wesentlich ernster genommen. Ja? Die ganze Prepper-Bewegung in den USA steht in einem wesentlich deutlicheren Zusammenhang mit einer faschistoiden Befreiungsbewegung, mit einer weißen Rasse. Und das ist, also das sind bestimmte Linien, die in Deutschland noch immer eigentlich nicht so bewertet und gesehen werden. Da ist der erste Reflex immer Vorsicht, Ruhe bewahren und so. Und wir sind jetzt auch nicht dafür, dass man da jetzt überdreht, aber halt schon dafür, dass man sich das einfach anguckt. Ne?
So, ihr habt diese Razzia gesehen in Mecklenburg-Vorpommern. Du sagtest gerade schon Franco A. Franco A. ist, wie nennt man das, das Verbindungsglied zu eurer eigentlichen Recherche gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Er ist noch nicht das Bindungsglied, aber wir haben in Mecklenburg-Vorpommern angefangen und sind bei Franco A. in Süddeutschland rausgekommen.
Okay.
Und das Ganze ist folgendermaßen passiert, dass wir dann eben in Mecklenburg-Vorpommern gefragt haben, was ist denn das eigentlich für eine Chatgruppe?
Ja.
Und dann hieß es immer, da bekommen wir so geheime Informationen. Also wir bekommen da so Lagebilder aus der Bundeswehr gepostet oder wenn jemand weiß, dass der Impfstoff in einem Krankenhaus knapp ist, dann wird das dort kommuniziert. Also das sind so die geheimen Informationen, die uns vorenthalten werden. Also wenn die Politiker sagen, es kommt nur eine kleine Anzahl an Flüchtlingen, dann wissen wir vorher schon, dass diese Zahl viel größer sein wird und darauf sind wir vorbereitet. Oder auch, es gibt eine bestimmte Truppenbewegung in Richtung Russland und das wissen wir dann eben vorher schon und das verraten einem Medien nicht.
Ist das Angeberei oder wussten die das tatsächlich? Habt ihr diese Chatprotokolle einsehen können?
Es gibt ein paar Chatprotokolle, die wir sehen konnten, aber nicht viele. Und es gibt dann aber viele, die das Gleiche erzählen. Also wir haben Informationen bekommen. Welche Art von Informationen ist immer so die Frage. Aber die mindestens auf die Beteiligten den Eindruck erweckt haben, dass sie aus dem Inneren von Behörden stammen und dass es exklusive Informationen sind. Und unterschiedliche Leute haben uns auch gesagt, das Interessante war, wir haben die Informationen bekommen und später haben sie sich als wahr herausgestellt. Also wir haben irgendetwas sozusagen, was noch keine Presselage war, erfahren und eine Woche später stand das dann auch in der Presse. Ja, also das heißt, es gab irgendwie auch tatsächlich erstmal den Eindruck, dass man an was Exklusivem teil hat, dass man von gut informierten Stellen aus dem Staatsapparat hier bevorzugt behandelt wird. So, das war das eine. Vielleicht müssen wir aber noch diese Franco-A-Frage mal klären.
Weil wir haben natürlich dann auch gefragt, woher kommen denn die Informationen? Und dann hieß es, die kommen von Hannibal. Und dann haben wir gefragt, wer ist denn Hannibal? Ja, das ist der Administrator. Also das ist derjenige, der diesen Chat hier mit den Informationen versorgt. Dann haben wir natürlich weiter gefragt, wer ist denn Hannibal? Ja, den kennen wir nicht. Wieso kennt ihr den nicht? Ihr trefft euch doch sogar hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, der ist ja nicht von hier. Und dann haben wir also erfahren, dass Hannibal so ein Administrator ist, der dort oben gar nicht sitzt, der dort oben auch nicht sitzen muss, weil er diese Art von Chats in ganz Deutschland pflegt. Also es gab diese Gruppe in Norddeutschland, es gab sie in Süddeutschland, im Westen, im Osten, Österreich und Schweiz auch. Und überall dorthin hat halt Hannibal eben diese Informationen geschickt, diese vermeintlichen exklusiven Informationen. Und diese Chatgruppen, die haben miteinander nicht viel zu tun. Also die sind streng voneinander getrennt gewesen. Die existieren auch heute nicht mehr. Denn es gab einen Punkt, wo sie voneinander erfahren haben. Das war, als Franco A. aufgeflogen ist. Also als der festgenommen wurde, haben die eben festgestellt oder es auch vorher eigentlich ja schon wissen müssen. Auf jeden Fall kursierte dann übrigens in unserer Chatgruppe in Süddeutschland, also in Chat Süd, da war Franco A. Mitglied. Und das ist eben dieser Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat, der eine eindeutig rechtsextreme Abschlussarbeit geschrieben hat, was dann seine Vorgesetzten nicht so richtig gesehen haben. der dann eben auch ein terroristisches Attentat geplant haben soll. Das ist wieder genau die gleiche Geschichte,
wie sie in Deutschland. Das war die Geschichte mit der versteckten Waffe am Flughafen in Wien.
Genau. Der ist mit einer, der ist in Wien gewesen auf dem Ball und hat dann am nächsten Morgen, also so ist seine Version der Geschichte, hat dann am nächsten Morgen in seiner Jackentasche einen Revolver gefunden und konnte sich nicht erinnern, wo der her ist. War ganz erschrocken, hat den versteckt am Wiener Flughafen und ist dann ein paar Tage später zurückgekehrt, um diese Waffe wieder zu holen. Und eine Putzfrau hatte die aber inzwischen gefunden. Und so waren die Behörden dort auf ihn aufmerksam geworden und die haben sich eben überlegt, wir lassen die Waffe jetzt liegen und gucken mal, wer sie abholen kommt. Und dann war das Franco A. Also der ist in Deutschland nicht aufgefallen, obwohl er Bundeswehrsoldat ist, obwohl er diese Abschlussarbeit geschrieben hatte. Also der militärische Abschirmdienst, der Geheimdienst der Bundeswehr, denen ist es nicht aufgefallen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben auch die Gruppe in Norddeutschland wohl schon ziemlich lange beobachtet, also schon seit Ende 2016, als man Franco A. noch gar nicht kannte. Und trotzdem ist das alles nicht aufgefallen. Und der war eben Mitglied in der Südgruppe. Und damals hatte dann Hannibal eben nach Norden gefunkt. Übrigens, wir haben hier in Süddeutschland dieses Mitglied Franco A., wir machen jetzt diese Gruppe in Süddeutschland dicht. Und so ging das dann auch los, dass eben im Norden dann ganz viele Nachrichten gelöscht wurden, die auch zwischendrin immer mal gelöscht wurden. Aber da hat sich dann diese Gruppe aufgedröselt. Und dann spätestens nach der Razzia gegen die Männer in Norddeutschland ist auch diese Gruppe dort oben eingestellt worden. Also die existieren so heute nicht mehr.
Wie kann das sein, dass sowas wie der militärische Abschirmdienst, wie der Verfassungsschutz das nicht gesehen haben? Oder wäre das jetzt eine...
Das ist eine ganz große Frage.
Verschwörungstheorie, wenn ihr darauf antwortet.
Eigentlich kann man das am Beispiel des MAD-Mitarbeiters Peter W. ganz gut erzählen. Ne?
Ja, ich glaube, zu dem kommen wir noch nicht, oder? Also wir sind, glaube ich, noch viel zu früh.
Aber wir können an einer Stelle vorher vielleicht einhaken, weil also diese Frage stellen wir uns natürlich auch. Wieso sehen die das nicht? Und wir haben darauf tatsächlich keine abschließende Antwort, weil wir natürlich bestimmte Fragen stellen können oder auch andere Leute Fragen stellen können an diese ganzen Nachrichtendienste, aber wir bekommen ja nicht alle Antworten. Deswegen wissen wir natürlich nicht, was dahinter wirklich vor sich geht. Aber wir haben letztendlich zwei Beobachtungen gemacht. Die eine Beobachtung ist, dass diese Typen, also dieser Typus Prepper, der stellt ein totales Problem dar, weil der eben nicht in gängige Definitionen reinpasst. Mhm. So, das sind eben erstmal Leute, die nur das machen, was das Innenministerium jedem Bürger nahelegt, nämlich sich vorzubereiten auf eine Katastrophe, um im Zweifel auch mal ein paar Tage ohne fließend Wasser aus dem Hahn klarzukommen. Ja. So, das ist ja erstmal nicht schlimm. So, dann sind sie alle Sportschützen. Auch das ist gesetzlich erlaubt. Das wollen wir so als Gesellschaft. Das ist in Ordnung. Das dürfen die alles machen. Dann haben die so ein bisschen rechte Gesinnung, aber das geht jetzt nicht weit über das hinaus, was jetzt eben sehr salonfähig geworden ist, beispielsweise, dass man sich Sorgen um sein Land macht.
Und sein Volk natürlich noch.
Um sein Volk natürlich auch noch so ein bisschen, aber es ist eben genau so, dass sie nicht in eine klassische Kategorie passen, so dass jetzt ein Verfassungsschutz sagt, diese Leute müssen wir beobachten, weil sie gefährlich sind. Sie werden also nicht klar eingestuft. Sie stehen nicht mitten auf der Straße und zeigen Hitlergrüße, so dass das eben auch erstmal keine Straftat ist, die man verfolgen kann. Und das macht es natürlich den Behörden total schwierig, mit denen umzugehen.
Weil die natürlich Checklisten abarbeiten.
Die arbeiten natürlich Checklisten ab und es ist ja auch gut, dass sie total enge Kriterien haben und dass sie auch nicht, sie dürfen nicht überall reingucken, sie können nicht in jeden Bunker, in jeden Keller reinschauen, sitzt da jetzt irgendwie nur ein Prepper oder sitzt da ein Hardcore-Nazi rum, so. Und das ist alles so richtig. Was wir dann aber im Laufe der Recherche auch festgestellt haben, ist, dass es natürlich auch total schwer ist, mit ausgerechnet diesen Leuten umzugehen, weil beispielsweise eine Polizei gucken muss, was ist denn eigentlich mit meinem Kollegen los? Weil es sind eben Polizisten. Oder der MAD muss erkennen, was ist denn da eigentlich bei meinen Bundeswehrsoldaten los? Ne? Also die müssen immer sich um ihre eigenen Leute kümmern. Oder aber auch der Verfassungsschutz, der muss sich mit einem Verein beschäftigen oder mit einer Vereinigung, wo die Frage ist, die Hälfte aus eigenen Leuten besteht, die da mal Mitglieder sind. Oder die diese Gruppen überhaupt erst gründen. Also ist die Frage, ob wir den Pfad jetzt schon gehen wollen. Aber die Person Hannibal hat ja nicht nur diese Prepper-Chat-Gruppen gehabt, sondern der hat zeitgleich auch einen Verein gegründet, der bis heute existiert.
Später. Was mich die ganze Zeit auch noch interessieren würde, ist, was sind denn eigentlich Hannibals Quellen gewesen? Der hat ja nicht da irgendwo in, weiß der Geier, Garching rumgesessen und sich die Informationen ausgedacht, von denen sich später herausgestellt hat, dass sie stimmen.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, weil wir eben auch nicht die Chats, die liegen ja wohlbehütet beim Bundeskriminalamt.
Und nicht mal da ganz vollständig anscheinend. Also.
Also es gab auch immer tatsächlich dann Probleme, sozusagen an die Chats zu kommen. Es gibt ein paar einzelne Chat-Auszüge, die im Umlauf sind. Man muss vielleicht auch, um ein bisschen präzise zu sein, sagen, es gibt sozusagen das größere Hannibal-Chat-Netzwerk. Der war Administrator von Dutzenden, wenn nicht sogar bis zu 100 Gruppen, was man so hört.
Zur Sicherheit. Franco A. ist Hannibal.
Nein.
Achso, okay, siehst du, da bin ich schon wieder raus.
Das müssen wir, glaube ich, noch mal super turboklar sagen. Ja. Franco A. ist nicht Hannibal. Okay. Ja. Hannibal heißt André S. Punkt. André S. Punkt nennt sich selbst Hannibal. Franco A., keine Ahnung, was der für einen Spitznamen hat.
Okay.
Zwei unterschiedliche Leute. Ich erkläre das nochmal sozusagen ganz kurz von Anfang an. Mhm. Franco A. fliegt mit seiner Knarre in Wien auf. Mhm. Es gibt ein Riesenermittlungsverfahren und ein Mordsbohai in der deutschen Bundeswehr und Ursula von der Leyen räumt den ganzen Laden auf und guckt überall nochmal nach, wo überall irgendwelche Fahnen hängen, weil Rechtsextreme in der Bundeswehr, wem ist es aufgefallen, eine Putzfrau in Österreich und hier zu Hause niemandem. Ja, das ist Franco A. Jetzt räumt man groß auf und guckt, wen kannte der denn so? Wo war der denn in der Chatgruppe Mitglied? Zum Beispiel in der Chatgruppe da. Ach so. Und in der Chatgruppe, in einer der Chatgruppen, in der Franco A. Mitglied war, das ist eine Chatgruppe, die wird administriert von, jetzt kommst
Hannibal.
Du ins Spiel, Hannibal, ja? André S., Hannibal.
Ja.
Und so kommt man also eines Tages auf den KSK-Soldaten Hannibal. Und Hannibal ist aber Administrator von sehr vielen Chatgruppen. Und jetzt haben wir die Geschichte nochmal rückwärts erzählt und so kommt das Bundeskriminalamt plötzlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Na?
Vielleicht auch ganz anders.
jedenfalls kreuzt im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren Franco A. Das Bundeskriminalamt dann in Mecklenburg-Vorpommern auf. So, und was jetzt sozusagen der Teil unserer Recherche ist, ist nicht so sehr Franco A., sondern ist André S., Hannibal. Ein Mann, von dem wir jetzt erstmal einfach nur sagen, er steht im Mittelpunkt zahlreicher Chatgruppen. Er hat diese Chatgruppen so attraktiv gestaltet, dass unterschiedliche Leute in Deutschland sich davon angezogen fühlen. Wer ist Hannibal? Fragezeichen. Ja? Da, also nicht, wer ist Franco A.? Franco A. haben viele schon darüber berichtet, sondern wer ist eigentlich Hannibal? Ist das ein schlimmer Finger? Ist das ein Träumer? Ist das, wie Leute über ihn sagen, neulich beim Prozess, ein Schaumschläger, ein Angeber? Oder ein Fantast? Also er ist jedenfalls eine schillernde Person und er ist jemand, von dem andere Leute sagen, einerseits Schaumschläger und Fantast, andererseits sehr gute Beziehung überall hin. Und wenn man so guckt, was er macht, dann brüstet er sich mit früheren Geheimdienstagenten aus Israel. Also irgendwie alles, was die Bild-Zeitung interessiert, ja, und alles, was die Taz interessiert, ja, das ist, was ist da eigentlich los? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Also im Kern unserer, im Fokus unseres Interesses steht alles rund um dieses Netzwerk, was Hannibal gegründet.
Ja, was ist da eigentlich los? Wer ist das denn überhaupt, Andreas?
Ja, Schaumschläger oder Fantast oder ganz gefährliche Figur? Man weiß es eigentlich so bis heute nicht, ne? Oder? Was würdest du sagen?
Man weiß es eigentlich bis heute nicht, aber was wir über ihn wissen ist, also wir haben uns dann natürlich damals gefragt, als wir so diesen Nickname bekommen hatten, Hannibal, wer ist jetzt dieser Mann und wäre er jetzt Malermeister gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann die Recherche sein lassen. Mhm. Aber wir haben dann eben im Laufe der Zeit festgestellt, dass auch er jemand ist, der eigentlich dafür da ist, den Staat überhaupt erstmal zu sichern. Und er ist jetzt aber nicht ein kleiner Verkehrspolizist und er ist auch nicht bei einem SEK oder bei einem LKA, sondern er ist eben Soldat. Und auch da ist er nicht irgendeiner, sondern er ist Elite-Soldat. Also er ist beim Kommando Spezialkräfte gewesen. Das sind so diejenigen, die man so hinter der feindlichen Linie abwirft, wenn gar nichts mehr geht. Also die sind dafür da, um Geiseln in Afghanistan zu befreien oder irgendwelche.
Die SG9 der Bundeswehr sozusagen.
Exakt. Und das ist so eine total geheimnisumwobene Einheit, weil die relativ wenig der Öffentlichkeit an Rechenschaft pflichtig sind. Also nicht mal der Verteidigungsausschuss im Bundestag weiß ganz genau über die Bescheid. Also da wird wirklich viel Geheimnis drum gemacht. Man weiß nicht genau, wie viele Kommandosoldaten gibt es heutzutage eigentlich. Es gibt natürlich irgendwie so und so viele sollten es sein. Wie viele es aber sind, weiß man nicht. Und die sind eben kaserniert in Baden-Württemberg, in Calw. Alles streng geheim, alles streng Elite. Und ausgerechnet so einer hat dann eben diese Chat-Netzwerke, wo er Leute mit Informationen informiert, die sagen, unser Staat steht kurz vorm Zusammenbruch. Und wenn so jemand dann behauptet, dass er irgendwelche Interna hat, die er dann da weiter verbreitet, dann ist das natürlich erstmal auf den ersten Blick glaubwürdig. Und das Interessante ist, dass Hannibal das auch ziemlich geschickt macht. Also immer wenn Zweifel auftauchen, dass er tatsächlich irgendwo einen Zugang hat, dann belegt er das. So, dann räumt er diese Zweifel aus. Also er hat beispielsweise eine Weile gesagt, dass er immer auf Malta unterwegs ist, weil er dort mit den Vereinten Nationen anbandelt und sich dort Zugang zu den Vereinten Nationen sucht. Und alle haben dann gesagt, ja, ja, der ist auf Malta, der sitzt doch dabei in Calw in Baden-Württemberg rum. Ja, und dann schickt er Fotos, wie er auf Malta bei irgendwelchen UN-Veranstaltungen ist. Oder aber er postet dann auch in diesen Chatgruppen oder auch an Bekannte, schickt er dann auch Nachrichten, die E-Mails sind. So, also da ist dann eine E-Mail, in der tatsächlich das drinsteht, was er behauptet hat, was dann aber nicht dabei ist, ist beispielsweise der Absender. So, dass man gar nicht weiß, also es lässt sich nicht verifizieren, aber es sieht immer alles genau danach aus. Mhm. Und das macht er sehr, sehr geschickt. Und deswegen ist letztendlich die Frage, Schaumschläger oder meint er das ernst, gar nicht ganz so wichtig. Weil auf der anderen Seite bei denjenigen, mit denen er umgeht, kommt das an. Die glauben ihm. Also diese Illusion, die er schafft, wenn es nur eine Illusion ist, die funktioniert. Und die Leute werden dort alarmiert und sagen, ach du Scheiße, wenn so jemand diese Informationen hat, dann muss das ja alles stimmen. Und der belegt das ja hier mal alles. Und der ist wirklich auf Malta, der hat wirklich Zugang zu den Vereinten Nationen. Und wenn der sagt, Deutschland ist jetzt hier am Abgrund, dann müssen wir uns ja wirklich vorbereiten.
There's always a bigger fish. Irgendjemand muss den doch füttern. Das macht er doch nicht alleine, Entschuldigung. Aber
ist das deine Einleitung, um jetzt hier mal meine Verschwörungshypothese zu erzählen, die bitte völlig unbelegt ist? Oder pfeifst du mich jetzt zurück hier, Christina?
Christina nickt.
Pass auf, wir sind ja hier unter uns, ne? Das ist doch hier wie in der Kneipe, ne?
Ja, genau.
Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal Dinge, die völlig unbelegt sind.
Okay.
Als Journalist braucht man ja immer eine Recherchehypothese.
Ja.
Und ich will euch mal Folgendes erzählen. Als wir den Text geschrieben haben, ne, da haben plötzlich Leute gesagt, ey, das klingt ja wie eine riesengroße Stay-Behind-Organisation. Weißt
Gladio.
Du, was ist
Gladio?
Gladio, da bimmelt's bei dir, oder? Was verbindest du mit Gladio? Ich bin nämlich nicht die Generation Gladio.
Was verbinde ich mit Gladio? Gladio war eine Stay-Behind-Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut bzw. unterhalten wurde mit eigenen Waffenlagern, die im Falle, dass der Russe kommt, dann im dann besetzten Land Attentate verüben sollte, die Infrastruktur unbenutzbar machen sollte für den Feind. Und die sind dann irgendwann mal aufgeflogen im Zusammenhang mit einer Geschichte in Italien. Propaganda Due war das. Das war eine Geheimloge, über die damals die Regierung, was Andreotti, glaube ich, gestolpert ist.
Wow.
Das ist jetzt so.
Ja, achte. Ja. Das kannst du alles abrufen. Ne? Ja. Und es gibt so ein paar interessante Kriterien. Also man muss noch einschränkend sagen, in Deutschland wurde das nie richtig aufgearbeitet. Ja. In Italien, Luxemburg und so schon. Es gibt so ein paar Kriterien, die auf Gladio alle zutreffen und die hier auch, sagen wir mal, plötzlich ins Spiel kommen. Nämlich was sind das für Leute? Das sind Fallschirmjäger, die werden hinter feindlichen Linien hinterlassen. Was haben die gemacht? Die haben Munitionsdepots und geheime Depots irgendwo angelegt, entlang von Grenzen. Was ist das für ein Szenario? Das ist ein Tag-X-Szenario. Was ist das für eine Struktur gewesen? Das sind Kameradschaftsstrukturen, Reservisten. Das ist für einen guten Zweck gewesen. Ja? Was sind das eigentlich für so? Das ist alles Gladio. Jetzt muss man aber dazu sagen, die deutsche Rezeption ist immer hart nah an der Verschwörung. Also es gibt belegbare Dinge und es gibt aber auch ein sehr weites Feld an unbelegten Dingen dazu. Ne? Und als wir das also veröffentlicht haben, dann kamen Leute und sagten, ist das nicht eine Stay-Behind-Organisation? Und ich kann dir nur sagen, ja, wir streiten darüber viel, deswegen will Christina, dass ich das nicht erzähle. ich finde, das ist alles ein total spannendes Feld. Wir haben noch keine Belege dafür gefunden, dass das hier eine Stay Behind, dass es irgendwo den ultimativen Befehl oder dass es da ein bigger head oder ein größeres Ding dahinter gibt. Es gibt aber auch, zum Beispiel, weil du gerade Logen sagtest, es gibt hier irgendwelche Freimaurer. Also zum Beispiel die Organisation von Hannibal selbst, die Organisation ist in Stufen organisiert, hierarchisch, das hat alles so was Geheimbündlerisches und so. Deswegen finde ich, super spannendes Feld, aber bislang nichts anderes als eine völlig unbelegte Recherchehypothese. Es gibt also bestimmte Parallelen, die spannend und interessant sind, aber wir waren nicht dabei, wie in irgendwelchen Kapellen Blut aus Totenköpfen getrunken wurde und man folgenden Geheimplan unter Anleitung der Verteidigungsministerin. Deswegen muss man auch einfach sagen, ja, also das ist jetzt einfach nur reine Spekulation und sonst nichts. Und vielleicht ist das ja auch mehr so ein Kasperle-Verein als irgendwie sowas. Aber von der Struktur her fand ich das interessant. Jetzt darf Christina noch mal sagen, warum ich das lieber nicht hätte erzählen sollen.
Eine Frage hätte ich da vorher noch. Recherchehypothese ist die eine Sache. Wie verhinderst du, dass du dich verrennst? Wie verhinderst du, dass du dich in deiner Hypothese verlierst und auf einmal...
Er hat mich neben sich
sitzen. Dafür haben wir Christina. Und wir schreiben, also es hat ja einen Grund, warum wir das noch nicht in die Zeitung geschrieben haben und warum ich das jetzt erstmal mit einem relativierenden Lächeln auch erzähle, weil wir jetzt wollen natürlich keinen Unfug in die Welt bringen, den wir dann auch nicht belegen können. Und das verhindern wir, indem wir uns an die Beleglage halten.
Ja.
Oder, Christina?
Exakt. Und es ist ja auch, also es ist ja tatsächlich ein Gedankengang, der auch ziemlich interessant ist, weil wir uns damit natürlich in gedanklichen Bereich bewegen, wo sich möglicherweise die Leute, zu denen wir recherchieren, auch bewegen. Wir bemerken schon, dass so in Hannibals Netzwerk so diese Ideen, also Elite spielt eine totale Rolle. Ja. Es geht darum, dass sich dort elitäre Leute vernetzen sollen.
Aber das ist ja normal für jegliche Verschwörungstheorie, für jeglichen, ja, ich sag mal, esoterischen Zirkel, dass die sich für eine Elite halten, für Leute, die mehr wissen, besseres wissen als alle anderen.
Exakt. Und genau deswegen ist es ja aber die Frage, muss das eigentlich wirklich brauchen die einen Auftrag von der Bundesverteidigungsministerin seit unsere Stay Behind Army? Und ihr müsst überleben und wenn das ganze Land zugrunde bleibt, bleibt ihr übrig. Oder glauben sie selber, dass sie die Einzigen sind, die so klar sehen, dass sie sich organisieren können?
Was wesentlich plausibler wäre.
Was eben auch eine Denkmöglichkeit ist. Und wir machen eben die Erfahrung, dass wir uns dort in einem Netzwerk bewegen, was in diese klassischen Kriterien nicht reinpasst. Also wir finden viel rechtes Gedankengut und wir finden Leute, also Franco A. ist eindeutig rechtsextrem. Einige von den Männern in Mecklenburg-Vorpommern werden auch als ganz klar rechtsextrem vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingestuft. Also solche Leute findet man dort. Aber die sind nicht in Neonazi-Kameradschaften organisiert und die hängen nicht an den üblichen Hotspots irgendwie rum. Deswegen ist ja auch die Frage, brauchen die eigentlich, also wenn die sowieso so eine neue Organisationsform finden und so ein neues Selbstbild, brauchen die dann überhaupt den Befehl von oben? Oder was passiert eigentlich, wenn sich solche Strukturen zusammenfinden und solche Ideen dann dort tradieren und die dann das Gefühl haben, wir sind im Recht und jetzt kommt das, was wir Tag X nennen? So, was ist, wenn die dann loslegen? Und wir haben ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel dafür gefunden. Also wir hatten vorhin schon mal den Begriff G20-Gipfel in Hamburg genannt. Ja. Die Männer aus Mecklenburg-Vorpommern, die sind alle auch im Reservistenverband gewesen. Und im Reservistenverband gibt es sogenannte RSU-Kompanien. Die sind für den Heimatschutz da. Also immer dann, wenn beispielsweise auch das THW gerufen wird und das THW das alleine nicht kann, dann kann man auch die Reservisten rufen. Mhm. Und die trainieren mehrmals im Jahr oder je nachdem, wie viel man das irgendwie möchte, wie viel man dafür leisten kann. Und dann sind die richtige Soldaten. Und dann trainieren die eben in dem Kaserngelände und die trainieren mit Bundeswehrmitteln und eben auch Bundeswehrtaktiken. Die werden natürlich von den regulären Soldaten irgendwie belächelt, weil das sind ja die alten Männer, die aus der Form geraten sind. Aber sie haben Zugang zu diesem ganzen Zeug. So, und jetzt haben wir eben diese Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern Prepper sind, die sich von Hannibal darüber informieren lassen, dass der Tag X bevorsteht und dass man dann eben auch sich organisieren muss. Und genau diese Männer sollen dann auch eben geplant haben, Leute aus dem linken Spektrum abzuknallen, wenn es sich irgendwie anbietet am Tag X. Und die sind dann in der Reservistenkompanie. Und diese Kompanie aus Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet, die sollte in Hamburg beim G20-Gipfel eingesetzt werden, um dort Liegenschaften der Bundeswehr zu schützen. Also die waren dort einfach Wachpersonal. Mhm. Das ist ja quasi das perfekte Szenario. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, da kommt jetzt eben das, was die einen linken Bomb nennen, der stürmt dann auf so ein Kasernengelände zu und der steht dort und der ist dort bewaffnet und der soll diese Kaserne schützen und dann sind das auch noch genau diese Linken, die er richtig hasst, weil die daran schuld sind, dass sein Land kaputt geht. So, ja, was passiert denn dann?
Also der ist das nur in die Luft dann. Ja.
Man weiß es nicht.
Hypothese. Man weiß es nicht. Hypothese.
Die wurden dann aus dem Verkehr gezogen, weil die Behörden dann kurz vorher, zwei Wochen vorher spitz gekriegt haben, oh, hier läuft was falsch. Mhm. Und dann ist diese Einheit aus MacPom nicht beim G20-Gipfel zum Einsatz gekommen. Aber das Szenario ist genau das. Ne?
Und das macht es ja dann eigentlich interessant. Also wir brauchen ja gar nicht den großen Weltuntergang. Also wir brauchen gar nicht die letzte Stay-Behind-Organisation, falls ganz Russland irgendwie jetzt Deutschland überrennt. Sondern es gibt halt auch diese vielen Momente vorher schon. Und
also nicht Tag X, sondern Ereignis X.
Ereignis X, ja.
Wir sagten eben später, als wir über den Verein reden wollten. Mhm. Ich glaube, da wäre jetzt ein guter Sprung dahin, oder? Wir kommen aus den Chatgruppen raus, von Hannibal administriert, über ganz Deutschland verteilt. Weiß man überhaupt, wie viele Mitglieder diese Chatgruppen insgesamt hatten? Über ein wie großes Phänomen wir da reden?
Das sind gar nicht so viele. Also in Norddeutschland redet man von um die 30 plus minus. In Süddeutschland sind es mehr gewesen, da sind es so 50 bis 100. Ostdeutschland war eine sehr kleine Gruppe, also das sind wahrscheinlich so ein Dutzend oder ein bisschen mehr. Westen wissen wir nicht genau. Also wir reden von wenigen hundert Leuten.
Ich bleib mal in der Verschwörungstheorie. Könnte es sein, dass das nur die Kommandostruktur war, die sich da über Chatgruppe vernetzt hat und es jede Menge Fußvolk gibt, das aber unmittelbar adressiert wird, ohne dass sie Zugang zu diesen Chatgruppen haben?
Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt sagen, ich bin ja mit dir vorhin einmal auf die Verschwörungsbrücke gegangen, aber jetzt sollten wir da wieder von runterkommen.
Okay, Chef.
Nee, weil wir sehen ja auch, dass ja auch zu Recht Leute sich fragen, was die Taz da recherchiert, was stimmt denn da überhaupt und was nicht. Und deswegen ist schon gut, wenn wir da versuchen, präzise zu bleiben und nicht sagen, was so sein könnte. Ne? Also klar, einerseits versuchen wir immer zu beiden Spektren keine blinden Flecken entstehen zu lassen. Also sowohl die Möglichkeit, dass das alles riesengroß, ganz ober, turbo, schlimm und verschwörerisch ist, als auch, dass es am Ende alles doch nicht so heiß ist. Also beide Möglichkeiten zuzulassen. Aber wenn wir jetzt erstmal das anschauen, was wir hier haben, dann haben wir diese Chatgruppen, haben wir gerade schon beschrieben, ist übersichtlich. Und wir haben diesen Verein, von dem der Verein sagt, er hat angeblich 1800 Mitglieder. Viele, wenn wir die Mitglieder anrufen und fragen, sind sie eigentlich Mitglied im Verein? Oder wenn wir sie angerufen haben und gefragt haben, sind sie eigentlich, so wie es im Vereinsregister steht, Mitglied im Vorstand? Dann haben ganz viele gesagt, um Himmels Willen, abgehauen, ausgetreten, kennen wir gar nicht, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Das heißt, ob die wirklich so viele Mitglieder haben, wie sie behaupten, ist mal noch eine andere Frage.
Wie so ein Startup, von dem man sich nicht wirklich abmelden kann. Wenn es für die Investoren aussieht, als wären viele Leute
dabei. Im Startup-Bereich würde man unterscheiden zwischen Data-Driven und Vision-Driven. Und dieser ist auf jeden Fall Vision-Driven. Die haben ganz viele Visionen. Und jetzt nochmal ganz kurz in der Nutshell. Was ist das jetzt also für ein Verein? Wir haben schon gehört, Hannibal spielt da eine wichtige Rolle. Der Verein wurde gegründet als so eine Art Kameradschaftsnetzwerk-Hilfsverein auch. Von der ersten Generation in Halle mal gegründet, zunächst als Netzwerk, dann als Verein. Da waren da viele Freimaurer unterwegs. Dann wurde der Verein in Stuttgart nochmal neu gegründet. Dann waren da auch Verfassungsschützer mit drin. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Aber im Kern bietet der Verein also an, hier, wir helfen uns alle gegenseitig. Wir passen ein bisschen aufeinander auf. Wir besorgen uns vielleicht auch gegenseitig mal Jobs, wenn wir mit 35 aus dem KSK rauskommen und was anderes im privaten Dienstleistungsbereich, im Sicherheitsbereich.
Das ist, was wir Kölner so einen Klüngelsclub nennen eigentlich. Also man kennt sich, man hilft sich.
Ja, Business-Netzwerk, ne?
Business-Netzwerk. Ja, ich finde Klüngel positiv, ich bin Kölner.
So, ja. Ihr Kölner habt echt faustig hinter den Ohren. Ja. Genau, also ganz positiv formuliert jetzt erstmal genau das. So, und dann kann man das halt unterschiedlich bewerten, ob das in Deutschland halt echt so sein muss, dass man sogenannte Medical Response Trainings durchführt. Das ist sowas, ich sag mal, Rotkreuz für Soldaten, Verbände legen und abgeflogene Arme verbinden unter Beschuss. Ja, sowas üben die dann, dass wenn man mal aus Versehen unter Beschuss kommt, jetzt gerade weiß ich, ob am Tag X oder in einer ernstzunehmenden Krisensituation, weil man meinetwegen privat irgendwo im Hindukusch als privater Dienstleister unterwegs ist, dann kann man jedenfalls sich wehren und den Verband legen. Das ist das eine. Und da sagen uns eigentlich Leute schon hier, dafür gibt es eigentlich keinen Anwendungsfall in Deutschland. Ja, selbst beim G20, selbst bei den 10, die wir aus Hamburg vom G20 im Kopf haben, da war ich persönlich auch, ich weiß genau, wie das da aussah, ja, da sind aber nicht irgendwelche privaten Dienstleister zuständig, sondern dann kommen halt deutsche Behörden und die haben das zu regeln. Ne? Und was die aber jetzt halt noch machen ist, und da sind wir dann in unseren Recherchen auch drauf gestoßen, ist, dass sie unter anderem mal ein Training auf einem Übungsgelände in Moosbach, privates Übungsgelände gemacht haben, wo sie wo sie eine sogenannte Defense-Abteilung haben. Das heißt, da haben sich Leute dann abgesondert und die haben nicht mehr nur dieses sowieso schon, sage ich mal, ein bisschen fragwürdige Kampf, Medical Response, Kampf, medizinisch Training.
Medizinisch-taktisches Training, okay.
Sondern die haben halt einfach richtig Militärtraining mit so Airsoft-Waffen, Anscheinswaffen durchgeführt, wenn da nicht auch mal ein paar echte Waffen dabei waren, man weiß es nicht, da sagen die Waffensachverständigen Unterschiedliches. Und haben da halt im Prinzip eine Ausbildung gemacht, so, und das und zwar eine Kommandoausbildung. Jetzt fragt man sich, wozu zum Teufel braucht irgendein privater Kameradschaftsverein in Deutschland, wozu ist das nötig? Ja, kann man ja einfach mal fragen, dass Zivilisten in Deutschland ein Kommandotraining erhalten.
Habe ich das letzte Mal in den 70er Jahren gehört, als RAF-Mitglieder in Libanon geflogen sind.
Ja, jetzt besserer Service, brauchst gar nicht mehr in Libanon, ja. Kannst du gleich in Mosbach machen. Ne? Ja. Und das ist also so, das findet da so alles statt. Um das Bild noch kurz abzurunden, Bestandteil einer unserer letzten Recherchen war jetzt zu zeigen, dass es zuletzt auch ein Treffen in auf den Philippinen gab. Da war ein Mann in UNITA-Hemd und hat da seine Präsentation gezeigt. UNITA hat gesagt, ja, wir wollen uns auch nur...
UNITA ist dieser Verein,
genau. UNITA sagt dazu, sie haben auch wieder eine Vision, Südostasien-Vision, und sie wollen gerne mit den Kolleginnen und Kollegen in Südostasien da ihr Netzwerk aufbauen und haben denen erzählt und haben denen auch von ihren militärtaktischen und medizintaktischen Trainings berichtet und dass das eine Ausbildung ist, die 2 bis 4 Jahre dauert und dass sie die anbieten. Und ein ehemaliger Gouverneur, der in der Partei des Machthabers Rodrigo Duterte auf den Philippinen ist, der hat die Fotos alle ins Internet gestellt bei Facebook und deswegen kann man sich das alles angucken, was da gezeigt wurde und auch wer da noch im Raum rumsaß. Und da saßen unter anderem Leute in der Uniform der philippinischen Nationalpolizei. Und die philippinische Nationalpolizei, die ist berüchtigt dafür, dass sie die Anweisungen von Rodrigo Duterte denen folgt, der jetzt mit sehr harter Hand, ich würde mal sagen, das sind jetzt aber meine Worte, quasi faschistisch, in Selbstjustiz dazu aufruft, Drogenkriminelle zu erschießen ohne Prozess. Also das ist auch kein Witz. Ich persönlich bin zum Beispiel bei Reporter ohne Grenzen auch aktiv. Mir liegt das am Herzen, dass Journalistinnen und Journalisten da frei arbeiten können auf den Philippinen. Ja. Also das ist ernst zu nehmen, was da auf den Philippinen los ist. Und da turnt halt ein UNITA-Vertreter rum und will da mit denen anbändeln, ja, und stellt sozusagen das in Deutschland konzipierte Training vor. Und das ist dieser Verein eben auch. Und aus diesem Grund allein schon, denke ich, ist das ein Fall, den man gar nicht aufgrund von Rechtsextremismusvorwürfen, sondern auch aus ganz anderen Gründen so im Blick haben sollte, was jetzt auch so langsam geschieht.
Sehr langsam geschieht. Also es ist natürlich so, wenn man dann wiederum bei Sicherheits... Also wir sind ja für unsere Recherche auf verschiedenen Ebenen unterwegs gewesen. Also einerseits fragen wir natürlich bei Behörden nach und sagen, was wisst ihr über diesen Verein? Wir fragen bei Politikern nach. So im Bundestag wird sehr viel darüber gesprochen, im Innenausschuss und im Verteidigungsausschuss. In verschiedenen Landtagen ist das Thema. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Prepper-Kommission, die bis heute nicht rausfindet, ob jetzt ein Prepper gut oder schlecht ist.
Die ist eher so ein Witz.
So, wir bewegen uns auf der Ebene und da hören wir aber immer nur, naja, UNITA ist halt kein, der Verein ist kein Beobachtungsgegenstand, weil wir dort keine extremistischen Tendenzen sehen. So. Mhm. Deswegen wird in diesen Verein nicht reingeschaut. Und wenn man auf den Verein erstmal nur draufschaut, also das macht, was öffentlich zugänglich ist, dann guckt man eben sich die Webseite an oder deren soziale Medien, die Profile, die dort haben, und dann sehe ich dort Männer in Ledersesseln, die Zigarre rauchen, oder Männer, die als Sportschützen auf einem Schießstand stehen. So, und das ist eben erstmal vielleicht dann merkwürdig, weil die halten dann auch ihre Abzeichen, die haben, halten sie dann vor Berge oder halten sie auch vor ihre Biergläser, oder wenn sie gemeinsam auf den Rummel gehen, dann halten sie das vor diesen Rummel und sowas. Aber das hat dann eben wieder nur dieses Drollige und überhaupt nicht das militant Gefährliche, was wir dann sehen, wenn wir nämlich reingehen in den Verein. Also wir haben auch in dem Netzwerk, haben wir mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, die entweder noch aktiv sind oder sich aus diesem Verein zurückgezogen haben. Und die schildern uns eben alle immer diese Militarisierung, dass es ganz klar darum geht, dort auch mit, also Trainings abzuhalten, die nichts mit ich überlebe im Wald zu tun haben, ne, sondern ich überlebe im Wald, obwohl der Feind kurz vor mir ist und ich bewege mich mit meiner Einheit um diese Gruppe drumherum oder drauf zu oder so. Also wirklich dann taktische Szenarien und nicht, wo finde ich Bären, die ich essen kann. Und Das ist so eine ganz interessante Disbalance. Also, dass einerseits eben die Behörden auf die Webseiten gucken und rauchende Männer sehen. Und wenn wir in den Verein reingehen und in das Netzwerk rein, dann werden uns eben solche Trainings geschildert. Und die lassen sich belegen. Also, das sind dann nicht die Schilderungen von Einzelnen, sondern man findet dann sehr viele Informationen dazu. Und auch interne Dokumente aus dem Verein beschreiben genau das.
Was hat jetzt Hannibal mit dem Verein zu tun? Der hatte den gegründet.
Das ist sein Verein, genau. Also er hat den geschaffen. Er hat sich die Leute gesucht, die mit ihm zuerst in 2012 diesen Verein in Halle gegründet haben. Damals waren es viele KSKler und ein paar Freimaurer. Und er hat den Verein dann noch ein zweites Mal in 2016 in Stuttgart gegründet. Auch damals waren dann wieder im Vorstand und dabei ein paar KSKler, aber auch wieder Leute, die eher so aus administrativen Berufen kommen. Also beispielsweise war ein Mitarbeiter eines CDU-Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg dabei, also der persönliche Referent. Es war aber auch einer dabei, der früher mal Polizist war und der eine besonders interessante Historie hat. Also weil wir uns dann eben immer fragen, naja, wieso kommen denn die Behörden zu diesen Bewertungen? Muss man sich auch fragen, können diese Behörden eigentlich zu anderen Bewertungen kommen? Wir haben nämlich eine Person gefunden, der heißt Ringo M. Der war früher mal Polizist bei der Böblinger Bereitschaftspolizei und ist danach weitergegangen. Er hat dann erst in einem Polizeipräsidium gearbeitet in Stuttgart und dann verliert sich die Spur. Also wir haben versucht, ihn zu kontaktieren, weil er als Vorstandsvorsitzender des zweiten UNITA-Vereins im Vereinsregister steht. Und dann wollten wir ihn natürlich fragen, was er macht. Und es war gar nicht so leicht, ihn zu kontaktieren, weil wir haben dann erst bei seinem Arbeitgeber angerufen, also in dem Polizeipräsidium in Stuttgart. Und da sagte man uns, nee, der ist hier gar nicht mehr. Dann wussten wir, dass er mal in der Polizeigewerkschaft aktiv war. Und dann haben wir da angerufen. Dann hieß es auch, nee, der ist ja aber gar nicht mehr Polizist. Und dann haben wir uns gefragt, naja, wo steckt denn der Mann eigentlich heute? Und warum findet man den überhaupt nicht? Und dann kam irgendwann der entscheidende Tipp, dass er inzwischen fürs Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg arbeitet. Und das ist eben eins der Landesämter, das sagt, UNITA ist nicht bedenklich. Und da dachten wir so, naja, okay, auch jemand, der für den Verfassungsschutz arbeitet, kann ja ein Hobby haben und auch der kann in Vereinen tätig sein. Und das ist ja genau der Zweck von UNITA, dass man eben wichtige Menschen zusammen miteinander vernetzt. So, ne? Und natürlich ist dann so ein Verfassungsschutzmitarbeiter hochattraktiv für die. Und dann haben wir aber festgestellt, dass er nicht erst im Verein war und dann irgendwann dort ausgetreten ist oder vom Vorstand zurückgetreten ist. Also das lässt sich belegen, dass er da schon 2017, also gerade mal ein halbes Jahr nach der Gründung, hat er diesen Vorstandsposten aufgegeben. Dann haben wir aber letztendlich erfahren, dass er erst beim Landesamt für Verfassungsschutz angefangen hat und dann UNITA gegründet hat. Und es heißt, dass das alles seine reine Privatsache ist. Also der ist ja nicht irgendwie verdeckter Ermittler oder sowas gewesen, ne? Sondern der hat eben in seiner Freizeit diesen Verein mitgegründet. Das Ganze fand in einer Freimaurerloge statt. Er hat sich noch in einen Ritterorden aufnehmen lassen, genauso wie Hannibal, also dieser Verfassungsschutzmitarbeiter auch. Und dann haben sie eben diesen Verein gegründet, in dem wo im größeren Netzwerk dann irgendwie einerseits Franco A. mit rumsprang und bei verschiedenen Treffen war, auch mal bei Hannibal zu Hause, wo in Norddeutschland dann da irgendwie am anderen Ende diese Typen rumsitzen und Prepper sind. Und er hat eben überhaupt erst diese Organisationsstruktur anscheinend mit aufgebaut. Und da fragen wir uns natürlich, kann so ein Landesamt überhaupt zu einer anderen Bewertung kommen? Also könnten die überhaupt diesen Verein als bedenklich bewerten, wenn sie dann zugeben müssen, ja, unser eigener Mitarbeiter hat dieses Ding überhaupt erst geschaffen? Aber das ist eben auch eine dieser Fragen, die man sich stellt und die man nicht klären kann.
Schade jedenfalls, dass die Leute gerade nicht sehen können, wie du gerade geguckt hast. Und das sind natürlich auch so die vielen Fragen, die dahinter stehen. Aus dem Verfassungsschutz heraus wird jetzt da so ein Ding gegründet, hä? Also da ist ja so eher das Problem, dass man fast nicht drum rumkommt, diese Fragen zu stellen, die du gerade auch vorhin so im Kopf hattest. Ja. Muss da nicht noch was Größeres dahinter stecken? Und da sagen wir im Prinzip einfach nur, wäre halt gut, wenn alle anderen sich jetzt auch an der Aufklärung beteiligen. Mhm. Wir haben damit ein bisschen angefangen und andere tun es jetzt auch. Wir sehen jetzt auch in Baden-Württemberg tatsächlich, dass es da auch seitens des Innenministers Strobel von der CDU den Anschein hat, dass der das wirklich sich sehr genau angucken will. Der hat sich jetzt an Innenminister Seehofer im Bund gewandt und da auch um Aufklärung gebeten. Und wir haben auch das Gefühl, so langsam trägt das so ein bisschen Früchte, was unsere Recherche so zur Grundlage gemacht hat. Aber da gibt es halt schon auch noch viele ungeklärte Fragen.
Eine ungeklärte Frage haben wir auch mit Sicherheit noch, und zwar Peter W. hat einer von euch beiden vorhin erwähnt. Wer ist das jetzt?
Also das ist Hannibals Kontakt beim MAD. Also Hannibal ist tatsächlich, also das führt auch zu der Frage vorhin, wie gut vernetzt ist er eigentlich? Der ist gar nicht mal so schlecht vernetzt. Also Hannibal hat einen ganz guten Draht zum militärischen Abschiebedienst der Bundeswehr. Also nicht viele Soldaten reden gerne mit dem MAD, aber Hannibal schon. Mhm. Der ist nämlich so eine sogenannte Auskunftsperson gewesen.
Ist das, was beim Verfassungsschutz V-Mann heißt?
Nee, das ist eine Stufe drunter.
Okay.
Also das ist jemand, ja, mit dem man sich mal so regelmäßig trifft, um Informationen auszutauschen. Er ist aber eben nicht so fest, also nicht so klar verabredet wie ein V-Mann oder wie eben eine ganz klare Quelle. Und Hannibal hat sich also regelmäßig mit Peter W. getroffen und da soll es um so Fragen gegangen sein, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich dieser Verein UNITA oder was weißt denn du über diese Abschiedsfeier von dem einen KSK-Kommandeur, der...
Entschuldigung mal ganz kurz, nur ich muss nur mal einmal kurz reinlachen. MAD will wissen, was ist UNITA? Ja. Ist UNITA eigentlich gefährlich? Was macht MAD? MAD fragt Chef von UNITA, UNITA, seid ihr eigentlich gefährlich? Das war sozusagen der Fall, ja. Also
wusste der MAD, dass Hannibal der Chef von UNITA ist?
Ja. Ja, das haben die auch aus dem Vereinsregister. Die haben sich also diesen Vereinsregisterauszug geholt und haben halt gesehen, na, da stehen ein paar Leute drauf, die kennen wir nicht, aber Moment mal, einer davon ist doch Soldat, ist ja praktisch, den können wir ansprechen. Und dann hat Hannibal darauf eben auch reagiert und hat sich sofort mit dem getroffen. Und dann ist es aber so, dass zur gleichen Zeit liefen noch die, also das lief alles im Rahmen dieser Franco A-Ermittlungen. Ne? Also man hatte eben festgestellt, Franco A hängt in diesen Chatgruppen rum, Franco A hat auch so ein Patch von dem Verein UNITA, also so ein Aufkleber, den man so an die Uniform kletten kann von UNITA. Franco A war auch ganz gut informiert über verschiedene Veranstaltungen, die so von UNITA und dem Südchat so in dem Dunstkreis stattgefunden haben. Und deswegen wollten die dann eben wissen, was ist denn dieser Verein? Und dann gab es aber wirklich auch noch BKA-Ermittlungen. Also das ist nicht nur die Frage gewesen, die sich der MAD gestellt hat, sondern auch eben das BKA. Und das BKA wollte ganz gerne Durchsuchungen in Calw, in der Kaserne machen. Das ist erstmal sehr bemerkenswert, weil das eben jene Kaserne ist, wo die KSKler stationiert sind, über die niemand irgendwas weiß und die halt ein großes Geheimnis gemacht wird, wo man nicht mal die Identitäten auswärts weiß. So, und das BKA sagt, da müssen wir unbedingt rein, weil wir vermuten, dass diese Kaserne so ein sogenanntes Safehouse sein soll, also so ein Treffpunkt für den Tag X, für den Fall der Katastrophe hat man sich eben dort verabredet, dass man sich dort zusammenfindet. Und da haben sich die Ermittler eben gefragt, A, ist das so ein Safehouse und B, hat man dort dann eben Waffenlager angelegt oder hat man irgendwie Zugang zu den Waffen? Und deswegen wollten die rein. Und dann haben die dort Durchsuchungen gemacht. Die haben Hannibal informieren lassen über den Vorgesetzten, dass der sich doch bitte bereithalten möge für Behördengespräche. Er und zwei weitere KSK-Soldaten. Und dann kamen die an und wollten aber nicht nur mit denen reden, sondern haben auch deren Stuben durchsucht. Und auch deren Privatwohnungen und sogar das Elternhaus von Hannibal wurde durchsucht. Und dann kamen die dort aber an und Hannibal war ziemlich gelassen und wurde so als gelassen provokant beschrieben von Zeugen. Und augenscheinlich war der jetzt nicht so sonderlich überrascht davon, dass er durchsucht wird. Und
einen Tag vorher, darf ich sagen, was einen Tag vorher passiert ist, einen Tag vorher lässt er einen Laptop verschwinden über einen Kollegen und geht zu seinem Vorgesetzten und sagt, hier übrigens, ich habe gehört, es soll bundesweite Razzien geben, morgen, Freitag, bei uns. Aber macht euch keine Sorgen, alles ist safe. Das sagt Hannibal einen Tag, bevor das BKA auf der Kaserne einreitet. Sorry, zurück an dich.
Und jetzt ist natürlich die große, also das Ergebnis dieser Durchsuchung ist natürlich, man hat nichts gefunden bei ihm, was irgendwie groß interessant war. Und im Nachhinein haben die dann eben festgestellt, dass dieser Laptop da erstmal ein paar Tage außerhalb der Kaserne war. Es hat auch niemand so genau dann mal nachgefragt, zumindest soweit wir wissen, was jetzt exakt auf diesem Laptop drauf war. Hannibal hat dann eben auch vor anderen Leuten damit rumgeprahlt, dass er noch eine Karte hat verschwinden lassen, die Ermittler nicht finden konnten. Die hat er vernichtet. Also es ist die große Frage, wenn die bei Hannibal gesucht haben, ob der das größere Netzwerk, das Umfeld von Franco A. ist, mit dem Franco A. irgendwelche bösen Sachen vorhatte. Man hat nichts gefunden und es ist bis heute unbelegt. Und bis heute sagt Hannibal eben, Franco A. und ich, wir haben keine engen Verbindungen und es gibt auch keine Belege dafür und die gibt es tatsächlich nicht.
Woher wusste denn jetzt Hannibal, dass das BKA einreiten will?
Das ist exakt die Frage, die zu Peter W. führt. Also Peter W. ist die Person, die Hannibals Ansprechpartner beim MAD war. Also das ist der Mann, der Hannibal gefragt hat, sollen wir uns nicht ein paar Mal unterhalten über UNITA. Und das haben die dann also gemacht. Und die Staatsanwaltschaft in Köln, die wirft Peter W. vor, dass er derjenige war, der Hannibal gewarnt hat. Also dass er zu ihm gesagt hat,
weil das BKA den MAD vorher fragen musste.
Die standen in Kontakt miteinander. Also der Generalbundesanwalt, das BKA und der MAD, die müssen sich natürlich eng austauschen über die Vorgehensweise und um eben auch zusammenzuarbeiten und eben über die verschiedenen Quellen, die sie so haben, Informationen sammeln zu können. Und tatsächlich war es so, dass das BKA den MAD beauftragt hat, dafür zu sorgen, in der Kaserne Bescheid zu sagen, dass sie kommen und dass die Männer, die man dort befragen will, auch vor Ort sind. So, also das war die Aufgabe. Es ist aber so, das ist der Stand jetzt, dass diese Person, Peter W., von den Durchsuchungen nichts gewusst haben soll. Also man hat ihm nicht gesagt, wir wollen die durchsuchen, sondern man hat ihm gesagt, wir wollen die befragen. Und trotzdem war es aber so, dass Hannibal eben vorher schon Bescheid wusste. Und es gab einen Prozess in Köln vor dem Amtsgericht, wo genau diese Frage geklärt wurde, ob Peter W. ein Geheimnisverrat begangen hat, also ob er ihn gewarnt hat, dass diese Durchsuchungen stattfinden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Beweislage das bislang nicht hergibt. Also in der ersten Instanz wurde er freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft will dagegen Rechtsmittel einlegen, also es wird wahrscheinlich weitergehen. Aber es war so, dass alle Zeugen, die dort vor Gericht aufgetreten sind, also es ist zweifelsfrei belegt, dass Hannibal Bescheid wusste und sich auf Durchsuchungen vorbereitet hat. Es ist auch belegt, dass er vorher wusste, dass diese Befragung stattfindet. Das hat ihm sein Vorgesetzter gesagt, halt dich bereit, da kommen Behörden. Es ist aber völlig unbelegt, also es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass Peter W. Hannibal gewarnt hat. Die haben sich allerdings 2 Tage vor der Durchsuchung getroffen. Also da hatten die nochmal so ein Treffen, da saßen die in einem Hotel in Baden-Württemberg in dem damaligen Wohnort von Hannibal und haben sich eben unterhalten. Und da hat Hannibal auch nochmal darüber gesprochen, dass er eben weiß, dass er sich in 2 Tagen bereithalten soll. Und da sagt aber Peter W. selber, er hätte das nicht weiter kommentiert und hat ihn nicht gewarnt, weil er ja selber überhaupt nichts von Durchsuchungen wusste. Also das ist der gerichtlich erörterte Sachstand.
Bei dem Gespräch, da wären viele gerne dabei gewesen, um zu hören, was da eigentlich wirklich besprochen wurde oder nicht. Aber genau, zum jetzigen Stand hat der Peter W., der ansonsten auch einen ganz netten Eindruck macht, irgendwie da nichts verbrochen.
Ja, meinen netten Eindruck mache ich auch.
Ja.
Was verbrichst du denn so?
Was aber an dieser Geschichte tatsächlich nochmal ganz interessant ist, wir reden ja hier immer über, wie Staat oder Behörden sich verhalten. Ne? Mhm. Und dieser Fall Peter W., der steht auch dafür, dass es ein großes Misstrauen zwischen dem BKA und dem MAD gab. Also das BKA hatte sozusagen, nachdem Franco A. aufgeflogen ist, den Eindruck, hier die beim MAD, die kriegen es ja nicht richtig gebacken. Die haben den schon nicht erkannt, ja, und jetzt sollen die uns mal bloß sozusagen wegbleiben und nicht noch irgendwelche Ermittlungen von uns gefährden. Und der MAD, auch namentlich Peter W., der dafür zuständig war, hatten den Eindruck, naja, wir können uns ja jetzt hier vom BKA nicht vorschreiben lassen, wo wir unsere Arbeit machen und wo nicht. Und in diesem Sinne ist Peter W. als Person eigentlich nebensächlich interessant, aber dieser Streit zwischen den Behörden auch nochmal interessant, weil da ist eigentlich was passiert, was der schlimmst anzunehmende Unfall ist. Ja, die haben so, also da ist irgendwas passiert, was dafür gesorgt hat, dass diese Ermittlungen nicht durchgeführt werden konnten im klassischen Sinne und was übrigens auch für den Hannibal selbst jetzt zum Nachteil ist, weil es steht jetzt immer der Verdacht im Raum, der hat da Zeug beseitigt. Mhm. Also es wird letztlich nicht wahrscheinlich geklärt werden, wie eigentlich die Sachlage da wirklich ist oder war und im Zweifel hätte er dadurch ja auch entlastet werden können. Ja.
Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ich habe mittlerweile alle Stichworte durchgestrichen bei mir auf dem Zettel.
Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir erstaunlich wenig über Frauen geredet haben. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber dass in der ganzen Geschichte kommen irgendwie keine Frauen vor, ne, ist komisch. Und das ist mir, also das nervt so, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, ja, und so feststellt, was ist das überhaupt für eine Welt, so komische Welt, ne? Die Minister sind alle männlich, außer der Verteidigungsministerin, die Typen beim MAD, ne, BKA, okay, die Chefermittlerin, die da richtig versucht aufzuklären, die ist weiblich, die Typen in den Chats, das sind alles Männer, die Typen in dem Verein, das sind ja fast alles Männer, wo sind denn hier eigentlich immer die Frauen in der Welt? Also das ist mir so im Nachhinein nur mal aufgefallen als so ein kleiner Nebenaspekt, wo ich so dachte, kann das sein, dass wir hier gar nicht nur über irgendwie Behörden und Extremismus und sowas reden, sondern auch über Minderwertigkeitskomplexe und über Männer. Kann das sein, dass wir hier eigentlich in Wirklichkeit eine Männerrecherche gemacht haben? Kann das sein, dass uns das hier in die Annalen der Männlichkeit führt? Ja, und das ist so, das trage ich so in meinen stillen Stunden abends, bevor ich zu Bett gehe, bei mir. Und dann denke ich, Mensch, irgendwie sind das alles zu viele Männer. Und wenn da ein paar Frauen dabei gewesen wären, aber das ist jetzt auch nur so eine unbelegte Recherchehypothese von mir, ne? Aber wenn da vielleicht mal ein paar Frauen dabei gewesen wären, dann wäre diese ganze Welt nicht so huhu und so schubidu, sondern irgendwie eine bisschen normalere Welt. Und deswegen wünsche ich mir so generell, dass öfter mal da, wo so viele Männer sind, ein paar mehr Frauen dabei sind.
Das ist ein total gutes Stichwort, weil das hat sich nämlich, also deine Arbeitsthese in deinem Kopf, die scheinen sich die Männer bei UNITA auch gedacht haben, denn seit einiger Zeit gibt es bei denen auch immer einen Women's Roundtable, also einen Frauenstammtisch. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was passiert, wenn dort mehr Frauen sind, wie sich dieses Netzwerk dann entwickelt.
Was passiert, ist doch auch noch ein schönes Stichwort. Was denkt ihr, was passiert? So, wahrscheinlich ist es jetzt wirklich nur, was euer Gefühl euch sagt. Werden wir da noch eine Überraschung erleben oder noch mehr Überraschungen erleben, oder wird das jetzt in aller bundesrepublikanischer Gelassenheit aufgeklärt und dann unter den Teppich gekehrt?
Es ist keine totale Gelassenheit mehr da. Also es war lange so, dass es vielen Akteuren sehr schwer fiel, irgendwie mit diesem Gegenstand umzugehen und irgendwie eine Haltung dazu zu finden. Aber es ist ja auch so, dass wir dort ein Netzwerk in einem wahrscheinlich sehr frühen Stadium gesehen haben. Also wir sehen dort eben Männer, die bestimmte Pläne haben, die bestimmte extreme Ansichten haben, die auch über extremistische Straftaten geredet haben. Also diese ganze Bandbreite haben wir. Aber gleichzeitig wurden sie ja doch entdeckt. Also das muss man auch den Behörden zugute halten, ne? Dass so die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen diese Leute in Norddeutschland, die ermitteln gegen Franco A. Die verschiedenen Verfassungsschutzämter gucken da aus verschiedenen Perspektiven drauf, und im politischen Raum werden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Also sowohl hier im Bundestag als auch in allen Landtagen, in fast allen, wurden inzwischen Anfragen gestellt zu dem Thema. Was wird da jetzt kommen? Also einerseits sehen wir, dass das UNITA mit einem relativ großen Selbstbewusstsein in der Öffentlichkeit weitermacht. Also die vernetzen sich stark, suchen sich internationale Partner, die suchen sich andere Gruppen, an die andocken können. Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass andere zu denen jetzt auf Distanz gehen. Also die haben natürlich auch Mitglieder, die jetzt austreten, so im Nachklang der ganzen Berichterstattung oder im Zuge der Berichterstattung. Es gibt Gruppierungen, einen Ritterorden, der sich von denen gerade distanziert, wo UNITA lange Mitglied war. Auch André S. selber hat natürlich auch persönliche Konsequenzen tragen müssen. Also der ist nicht mehr beim KSK, sondern der wurde wegversetzt, ist jetzt wieder Fallschirmjäger, da kommt er her. Aber das ist ja eigentlich auch nur pro forma. Der hat ein Disziplinarverfahren an der Backe, der darf keine Uniform mehr tragen. Deswegen kam er übrigens vor Gericht, war er ja als Soldat geladen, ne? Aber er kam dort in einem Anzug und trug eine bordeaux-rote Krawatte mit einem goldenen UNITA-Emblem drauf. Was übrigens die Krawatte ist, die man erst, wenn man den höchsten Grad erreicht hat, bei UNITA tragen darf.
Womit wir wieder bei diesem Logending wären.
Jo, aber da würde ich sagen, das verwahren wir uns für nächstes Jahr auf, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei allen Verrückten und der großen Loge. Vielleicht kriegen wir das bis dahin auch mit der Stay-Behind-Nummer klar.
Christina Schmidt und Martin Kaul, vielen Dank.
Danke dir.
Dankeschön.
Ist nicht tot.